Schönen guten Abend allerseits. Wir kommen zum letzten Vortrag unseres heutigen Programmes. Ich stelle vor, Erwin Est Steinhammer, auch bekannt als Esti. Und er wird euch heute über Framing im politischen Kontext aufklären und anhand des Fallbeispiels der BVT-Affäre euch das Thema näher bringen. Und Bühne frei für Erwin.
Hallo, wie ihr schon gehört habt, ich bin der Erwin Steinhammer, auch bekannt als EST9. Ich arbeite ehrenamtlich bei Epicenter Works, das ist eine Datenschutz- und Grundrechts-NGO im netzpolitischen Kontext in Österreich und studiere Politikwissenschaften. Meine Lieblingsthemen sind daher politische Sprache und Bürgerinnen- und Bürgerpartizipation, und zur politischen Sprache möchte ich dann heute auch etwas vortragen. Was will ich euch damit bereitstellen? Ich will ein Analysewerkzeug für politische Sprache bereitstellen. Ich will eine Idee der Sprachverarbeitung vermitteln. Und ich will gleich mal voransetzen, dass für die Tatsachenbewertung, was jetzt bei der BVT-Affäre wirklich passiert ist, Gerichte und der Untersuchungsausschuss zuständig sind, die ja noch zum Teil noch tagen, vor allem auch der Untersuchungsausschuss, und dass ich daher von dieser Seite her keine wirkliche Bewertung abgeben werde. Aber ich will eine zusätzliche Perspektive auf die BVT-Affäre oder auf den BVT-Skandal vermitteln. So, daher gleich mal meine Frage am Anfang. Was habt ihr eigentlich bisher schon über die BVT-Affäre gehört, beziehungsweise was habt ihr davon mitbekommen? Gibt es da Wortmeldungen? Okay, dann fange ich relativ ins Blaue an. Was war mein Datenmaterial? Ich habe mir vom Zeitraum, das stimmt nicht mehr ganz, ich habe mir nicht nur vom 10. März aus bis vorgestern angesehen, sondern ich habe dann auch noch weitere Artikel hinzugenommen, aber seit dem 10. März sind zum BVT 8.638 Medienberichte laut APO de facto erschienen, 407 Presseaussendungen im OTS, zahlreiche Tweets, Twitter gibt mir leider kein Feedback, wie viele Tweets es sind. Es gab bisher 13 Sitzungen des BVT-Untersuchungsausschusses und 3 Sondersitzungen im Nationalrat dazu. Das heißt, es gibt ziemlich viel Datenmaterial. Ich habe wirklich nicht alle der 8.638 Medienberichte gelesen, aber hoffentlich die wichtigsten. So. Worum geht es jetzt eigentlich bei diesem Untersuchungsausschuss? Da habe ich hier mal den Untersuchungsgegenstand im Parlament, wie er dort definiert ist, angeführt für den Kontext. Und zwar geht es da anscheinend um politische Einflussnahme, um die Datenverwendung, Löschung und Weitergabe von BVT oder um Ermittlungen zum Rechtsextremismus steht drinnen, Ermittlungen gegen BVT und die Hausdurchsuchungen stehen drinnen, die Suspendierung vom Griedling, also dem BVT-Chef, steht drinnen, die Hausdurchsuchung und die Personalauswahl im BVT. Wie kam es überhaupt zu diesen Hausdurchsuchungen, die jetzt schon mehrmals gefallen sind? Der ORF berichtet da am 8. März von einem Dossier, in dem etwas über Amtsmissbrauch, veruntreute Steuergelder, Datenvergehen und sexuelle Übergriffe stand. Und daraufhin ist dann die Staatsanwaltschaft aktiv geworden. Aber laut Standard und Profil war da nicht viel dahinter von diesem Dossier. Dennoch kam es dann zu den Hausdurchsuchungen. So. Das Ganze ist jetzt sehr abstrakt bisher. Und darum stellt sich mir natürlich die Frage, wie denken wir über Abstraktes oder wie machen wir uns die Sprache, also wie machen wir Abstraktes in der Sprache bemerkbar? Und da gibt es die These der Framing-Theorie, und zwar die sagt, wir verstehen Metaphern, wir verstehen Abstraktes in Form von Metaphern. Das ist jetzt einmal eine Theorie, die kann stimmen oder auch nicht, aber es gibt auch Datenmaterial, auf der sich diese Theorie eben stützt. Sie sagt also, wir brauchen etwas Greifbares, etwas Fühlbares, etwas, das wir real erlebt haben oder etwas, das wir angreifen können oder etwas, das wir aus dem alltäglichen Alltag verstehen, um etwas Abstraktes, das uns nicht sofort klar ist, verstehen zu können. Und deswegen benutzen dann Politikerinnen und Politiker in ihrer Sprache eben auch Metaphern, um diese abstrakten Dinge verständlich zu machen. Da gibt es ein schönes Beispiel, wie sich das dann auswirkt. Und zwar hat man zwei Gruppen gebildet. Beide Gruppen haben einen Text zur Kriminalitätsrate bekommen. Beim einen Text war es eher als Virus formuliert, beim anderen eher als Beast im Englischen oder als Monster formuliert. Und dann hat man die Leute gefragt, was schlagen Sie jetzt vor, um die Kriminalitätsrate zu senken? Und die Leute, die den Virus bekommen haben, haben viel leichter soziale Mittel vorgeschlagen. Also wir brauchen mehr Unterstützung für Arme etc. Oder Resozialisierungsprogramme danach, um die Leute von der Kriminalität wegzubringen. Und die Leute, die den Text als Beast formuliert haben, bekommen haben, haben dann wirklich gesagt, da braucht es Polizei und Gefängnisse etc., um die Kriminalität endlich loszuwerden. Das heißt, diese Metaphern, die wir in der politischen Sprache verwenden, wirken sich dann auch auf unsere Einschätzung der Realität aus und auch auf unser Handeln im Endeffekt. So. Das Profil hat dann getitelt die Staatsaffäre. Das steckt schon am 12. März 2018 haben sie das gemacht, die Staatsaffäre. Eine Affäre, das kommt aus einer Liebesbeziehung, wenn man da jemand betrügt, hat man auch eine Affäre. Da steckt schon etwas Geheimnisvolles drinnen, aber jetzt nicht irgendjemand, der speziell beschuldigt wird, auch wenn an einem Titelblatt dann natürlich der Herbert Kickl und der Innenminister und der Justizminister eben abgebildet sind. Und im Profil dann kam das schöne Bild, das Kriegsministerium. Ein wirklich catchy Titel, den man sofort mitkriegt. Am Bild sehen wir übrigens das BVT. Und die Farbgebung ist so in diesem Grau gehalten und das wirkt bedrohlich, mystisch. Da ist also irgendwas am Gange, das man noch nicht ganz versteht. Da waren gerade die Medienberichte über die Hausdurchsuchungen da. Und das Profil hat sich eben versucht, da einen größeren Artikel darüber zu schreiben, über, ich glaube, das waren 6 oder 7 Seiten. Im Artikel geht es dann weiter mit derselben Farbgebung der Bilder, alles in C4, Sepia gehalten in diesem Fall. Und der Falter am nächsten Tag, das war dann der 13. März 2018, der spricht schon von Kickls Coup. Also der Falter stellt da schon einen Beschuldigten hin im Vergleich zur Staatsaffäre, die keinen Beschuldigten wirklich hinstellen. Das heißt, der Falter deutet schon an, dass der Kickl da versucht hat zu putschen, im Prinzip. Kickl zur BVT-Affäre, Griedling vom Dienst suspendiert, titelt die Presse am 13. März, also gleichzeitig wie der Falter rausgekommen ist. Und im Untertitel steht dann, Innenminister Kickl verkündet die Suspendierung des BVT-Direktors bis auf Widerruf. Von einer Umfärbung könne nicht die Rede sein, meint Kickl. Hier haben wir schon eine Metapher, nämlich die Umfärbung. Also das Interessante daran ist, dass Kickl diese Metapher negiert, also sie eigentlich wiederholt, obwohl diese Metapher gegen ihn in Wahrheit gerichtet ist. Also sie beschuldigt ihn eigentlich, dass er etwas umfärbt, dass er vorhat, eine Veränderung zu machen, die nicht so toll ist oder nach seinem Willen eigentlich geschieht. Der Hintergrund davon ist eben, also ja, es steht eh da, Griedling wird halt vom Dienst suspendiert. Griedling ist der Chef des BVT in Österreich. Am selben Tag kommt eine OTS-Aussendung von Magister Harald Stephan von der FPÖ, also auch am 13. März. Und am Anfang klärt er hauptsächlich auf, ja, was ist die Situation, wie sieht er die Situation, und am Ende steht dann, wenn das Verfahren gegen Griedling eingestellt wird, ist Griedling schlicht für weitere 5 Jahre bestellt, soweit die Tatsachen. Und dies hat mit Hintergehen rein gar nichts zu tun. Das ist eine unverfrorene Aussage Kerns, stellt Kickl klar. Also es sind mehrere Metaphern verwendet, unter anderem die unverfrorene Aussage des Kerns. Ich will mich aber hier auf das hat mit Hintergehen rein gar nichts zu tun und stellt Stefan klar. Das wirkt uns als erstes eher sehr unverfänglich und benutzt jeder irgendwie in seinem alltäglichen Sprachgebrauch solche Reinheitsmetaphern. Und da gibt es eben eine schöne Studie. Und zwar hat man 2 Gruppen eingeteilt. Einer hat man gesagt, es war eine gute Tat denken, die sie mal vollbracht haben. Und der anderen hat man gesagt, es war eine schlechte Tat denken, die sie mal gemacht haben. Und danach hat man ihnen angeboten, Reinigungstücher angeboten für die Hände. Und die Gruppe, die an eine schlechte Tat gedacht hat, hat wesentlich öfters zu diesen Reinigungstüchern danach gegriffen. Und was ich will jetzt damit nicht sagen, dass der Magister Harald Stephan irgendetwas vertuschen will oder so, sondern das ist eine ganz normale Methode, wie wir sagen, also wir nutzen solche Metaphern auch, um unsere Positionen zu verdeutlichen. Und in dem Fall eben, dass es kein Hintergehen darstellt, sondern dass es eben keins ist, dass das alles rechtmäßig ist, dass alles gut ist. Es kam dann zu einer Sondersitzung im Nationalrat zum ganzen Thema. Hier haben wir die Parlamentskorrespondenz zur Sondersitzung. Und die Opposition sagt als erstes, es stehe der Verdacht im Raum, dass es um parteipolitisch motivierte Umfärbung beim Staatsschutz gehe, etc. Und Kickl erwidert dann, es sei Zeit, zu den Fakten zu kommen und die Verschwörungstheorien beiseite zu lassen. Einerseits haben wir natürlich hier die Umfärbung wieder drinnen, von der ich vorher schon gesprochen habe. Andererseits eben aber auch diese Verschwörungstheorien. Und das ist eine Metapher, die benutzt wird, um zu sagen, ein Fakt sagt unserem Gehirn erstmal nichts. Was ist ein Fakt? Dazu haben wir keinen wirklichen Bezug. Aber zu einer Verschwörungstheorie, das ist irgendeine Falschbehauptung. Oder eine vermutliche Falschbehauptung. Und darum verwendet er hier diesen Begriff der Verschwörungstheorien. Also alles, das gegen Kickl ausgesagt wird, dass Kickl da irgendwas Böses im Schilde führen würde, ist aus seiner Perspektive natürlich eine Verschwörungstheorie, weil er ist ja der Gute aus seiner Perspektive. Genauso wie er aus der Perspektive der Opposition es eben eine Umfärbung darstellt. So. Am 22. Mai 2018 wird dann die Suspendierung von Griedling vom Bundesverwaltungsgerichtshof aufgehoben. Das heißt, die war anscheinend nicht rechtsmäßig, dass er da suspendiert wird. Im März 2018 beginnt auch die SPÖ dann mit den Arbeiten für einen Untersuchungsausschuss. Sie bringen den ersten Antrag auf einen Untersuchungsausschuss ein. Der wird abgelehnt, weil sie den zeitlichen Bezugsrahmen nicht genau genug definiert haben. Die SPÖ versucht dann noch dagegen zu klagen, wird aber also vergeblich dagegen zu klagen. Am 20. April dann ist es aber soweit, dass die SPÖ mit den anderen Oppositionsparteien auf einen Untersuchungsgegenstand verständigt hat, der dann auch angenommen wird, einen zeitlichen Bezugsrahmen hat. Das ist nämlich der volle Bezugsrahmen von seit wann Griedling Chef des BVD ist bis zu seinem Ende als Chef des BVD. Und das entspricht dann auch den Anforderungen. Und am selben Tag, am 20. April eben, tritt der Untersuchungsausschuss das erste Mal zusammen. Die inhaltlichen Befragungen im Untersuchungsausschuss beginnen dann aber erst im September. So. Am 5. Mai kommt dann Addendum, Es ist ein kleines österreichisches Online-Medium, das sich der Wahrheit verschrieben hat. Und die sagen dann, enthüllen ein Konvolut. Und dieses Konvolut oder Dossier, also sie benutzen zwei verschiedene Begriffe dafür, das 39-Seiten-Konvolut, ist eigentlich gar nicht so neu, wie Addendum hier in ihrem Artikel getan hat. Also sie haben den ganzen Artikel darüber geschrieben, dass das so neu wäre. In Wahrheit hat schon am 8. März 2018 der ORF darüber berichtet. Dennoch haben dann die anderen Medien dieses Framing des Konvoluts sehr gern aufgegriffen. Und ein Konvolut, also ein Dossier, ist ein neutralerer Begriff. Also meiner Meinung nach gibt es keine neutralen Begriffe, aber einer im Konvolut, da steckt so etwas drin von, ja, das ist seltsam, das ist komisch, das ist nicht in sich konsistent, das ist irgendein zusammengestöpseltes Ding, ein Konvolut. Und etwas, was vielleicht auch noch überfordert als Konvolut. Und andere Medien haben eben Dossier geschrieben, wie der ORF, und einige haben nur das Konvolut hergenommen und das Beispiel vom halbleeren Glas, dass man also immer eine Perspektive einnehmen muss, kennen vermutlich die meisten. Man kann nur sagen, es ist halb voll oder halb leer. Es gibt kein halbes Glas. Okay, es gibt ein halbes Glas, aber dann ist es nicht voll oder leer. Und welche Perspektive wir einnehmen, spielt immer eine Rolle. Da gibt es wieder eine weitere Studie, wo es um dieselbe Faktenlage geht, wo man Studierenden, Patientinnen und Patienten eben zwei Texte hingegeben hat. Beim einen hat man es als Überlebenschance definiert für die Operation und beim anderen als Sterberisiko. Und jene Gruppe, die das Sterberisiko bei der OP hatte, entschied sich häufiger für die Strahlentherapie. Also da ging es um Krebs im Kontext. Dann kam es zu einer weiteren Sondersitzung im Nationalrat. Und hier ein Zitat von Matthias Strolz. Sie sagen, Herr Innenminister Kickl kann was tun. Das ist das Problem. Was tut er? Der Herr Innenminister ist mit der blauen Brechstange unterwegs. Das ist sein Lieblingsinstrument. Er sagt sich in einer Art politischer Goldgräberstimmung, wir krallen uns jetzt das Innenministerium. Das werden wir uns jetzt krallen. Das gehört jetzt der FPÖ, so wie es früher der ÖVP gehört hat, gleichsam in ihren Eigentum einverleibt hat. Sie sagen, der Wind steht gut. Wir krallen uns jetzt diesen lästigen Ermittler in Verfassungsschutz, die gegen rechtsextreme Umtriebe unterwegs waren, und mit der blauen Brechstange in der Hand sagen sie, wir krallen uns die Daten, damit da endlich Ruhe ist, damit diese lästigen Ermittler endlich wissen, wo der politische Herrgott wohnt. Das ist die Botschaft, die sie mit diesem völlig überschießenden Hausdurchsuchung zu überbringen versucht haben. Entschuldigung. Da steckt eigentlich sehr viel drin. Also ich habe hier die Brechstange markiert. Es steckt aber auch, wo der politische Herrgott wohnt. Das ist eine. Da spielt ein bisschen auf das konservative Weltbild der FPÖ und ÖVP an. Es gibt eine vaterbezogene Familie, das ist der Chef und nicht eine demokratisch gleichrangige Familie. Einverleibt, also er beschuldigt den Kickl, dass er sich das einverleiben will. Einverleiben ist auch etwas sehr, sehr Körperliches, und krallen. Innenminister Herbert Kickl antwortet in derselben Sitzung dann darauf mit einer Negierung der Brechstange. Und das Interessante an Negierungen ist eben immer, dass wir sie nicht psychisch wirklich begreifen können. Wir müssen vorher mal diese Brechstange wieder hervorholen im Gedächtnis, im Gehirn, um zu verstehen, was es ist, wenn es nicht eine Brechstange ist. Genau. Und Zuvor hat der Kickl übrigens seine Rede begonnen mit Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ja hier beim Versuch, möglichst viel politischen Schaden anzurichten, einiges zusammengekommen. Und ich möchte das eine oder andere gerne aufgreifen. Der Abgeordnete Walter Bacher antwortet dann mit, den Schaden haben Sie angerichtet. Und weitere Zwischenrufe von der SPÖ vor allem. Ein schönes Wechselspiel zwischen Opposition und FPÖ in dem Fall. Herbert Kickl versucht, der Opposition die Schuld zu geben durch den Untersuchungsausschuss, arbeiten jetzt fremde Geheimdienste nicht mehr mit uns. Der Untersuchungsausschuss schadet eigentlich und die Opposition ist eben sehr darauf fixiert, dass Kickl den Schaden mit dieser Hausdurchsuchung angerichtet hat und dass Kickl der Hauptverantwortliche ist. Ist ja auch der politische Gegner. So, die Sitzung war übrigens am 11. Juni, falls ich das nicht erwähnt habe. Dann, die Medien greifen das natürlich auch auf. Kurier vom 11. Juni 2018, SPÖ, NEOS und Lisa Pilz haben sich geschlossen in ihrer Kritik an Kickl gezeigt, das BVT sei nun ein Trümmerhaufen. Ein Trümmerhaufen, also das BVT sei nun zerstört. Und das eben wegen der freiheitlichen Machtübernahme, also wegen den Aktionen, die Herbert Kickl hier gesetzt hat. Es ist auch eine Metapher, denn das BVT steht ja noch, das ist ja, also das Gebäude steht noch. Und das BVT existiert auch noch, aber natürlich, sie versuchen ja begreifbar zu machen, dass das BVT natürlich einen Schaden davon gezogen hat, eben auch in den internationalen Beziehungen. So, und die Hausdurchsuchung war, da haben wir jetzt die Presse vom 28. August, die sagt, Hausdurchsuchung im BVT war nicht rechtmäßig, klingt sehr neutral. Profil am gleichen Tag, das Profil am gleichen Tag sagt, BVT, Hausdurchsuchung laut Oberlandesgericht größtenteils unzulässig, das ist schon viel härter in ihrer Sprache. Und der Standard schreibt gleich mal BVT-Razzia, nicht Hausdurchsuchung, sondern Razzia, sehr bedrohlich, großenteils rechtswidrig. Kickl sieht Schuld bei Justiz, also gar nicht mal angesprochen, dass das Oberlandesgericht oder so die Hausdurchsuchung aufgehoben hat, sondern dass sie großteils rechtswidrig ist. In der Presse dafür steht da, dass es gar nicht rechtmäßig war, was so auch nicht stimmt, weil das Oberlandesgericht hat gemeint, es ist die Hausdurchsuchung war zwar überschießend, aber dass Ermittlungen getätigt wurden, war durchaus gerechtfertigt. So, jetzt haben wir dann den 4. September 2018 und die Befragungen im Untersuchungsausschuss beginnen jetzt. Und wie ich mir die vor allem die ersten Tage noch live mitverfolgt habe, das war zum Teil kurios, was da kam. Der Peter Pilz verglich die Hausdurchsuchung beim BVT er hat versucht, bei Wiener Wohnen reinzugehen, aber hat es nicht geschafft. Na, vielleicht haben ja dann die im BVT andere Sicherheitsstandards. Was er vergleicht also Wiener Wohnen und er als Privatperson, die versucht hineinzugehen mit einer Polizeieinheit, die vor dem BVT steht und versucht dort mit einer vorgeblichen Bewilligung reinzukommen. Übrigens, Sie müssen die Bewilligung nicht unbedingt schriftlich dabei haben. Das heißt, Pilz wendet hier für eine Analogie an, die eigentlich komplett absurd ist. Genau. Das war der Standard, der Live-Ticker vom Standard. Also die Ticker selbst sind vom 4.9. der Artikel zum Kicker, zum Live-Ticker ist vom 5.9. Genau. 11. Oktober, die Maria Stärkel, das ist ein Tweet, sie ist Journalistin beim Standard. Die vorherigen beiden Zitate sind auch von ihr. Die Staatsanwältin im BVD-Komplex weiß nicht, ob die zahlreichen belasteten Aussagen aufgezeichnet wurden, als ginge es um einen Händeldiebstahl, nicht um ein Verfahren, zu dem ein Jahr lang ein Untersuchungsausschuss tagt. Schöne Analogie, der Händeldiebstahl, also etwas, was sehr klein ist, ein Händel, das vielleicht nur zwei Personen betrifft, nämlich den Dieb des Händels und die Bäuerin oder den Bauer, dem das Händel gehört hat. Sie versucht also damit zu vermitteln, wie absurd es eigentlich ist, dass man sich nicht erinnern kann, wie man diese Ermittlungen gemacht hat damals oder vorbereitet hat. Vor allem nachdem man ja geladen wird zum Untersuchungsausschuss und durchaus Zeit gehabt hätte, nochmal zurückzuschauen, was ist da eigentlich passiert und sich selbst in die eigenen Akten nochmal einzulesen. Und da müsste es eigentlich aufscheinen, ob es auch Videoaufzeichnungen gegeben hat. Ganz interessant ist auch, am Anfang hat der Kickl noch gesagt, der Untersuchungsausschuss zerstöre das BVT. Und hier zeigt er dann ein Interesse am Untersuchungsausschuss. Also Kickl sieht sich entlastet. Nach den Befragungen von 4 Belastungszeugen in der parlamentarischen Untersuchung der Razzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz, BVT, sieht sich Innenminister Herbert Kickl, FPÖ, in der unmittelbaren Causa entlastet. Die Anschuldigungen gegen ihn, seine Mitarbeiter und das Innenministerium hätten sich in Luft aufgelöst. Also er zeigt auf einmal ein Interesse daran, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, weil er anscheinend der Meinung ist, dass er ihn entlastet. Das ist übrigens der Artikel vom ORF, 20. Oktober. Das letzte Zitat, in Luft aufgelöst, ist auch schön. Also da verschwindet etwas, also der Vorwurf verschwindet, damit macht er es begreifbar, dass ein Vorwurf verschwindet und das Entlasten wirft sofort das metaphorische Bild von, es lag vorher eine Last auf ihm, ein Gewicht lag auf ihm, ein Stein oder so lag auf ihm und der ist jetzt weg, er ist entlastet, aus seiner Sicht. Kurz davor, am 17. Oktober 2018, kam nun ein Artikel in Addendum vom 17. nämlich der Chefspion und die ÖVP. Werner Amann ist Fraktionsführer der ÖVP im BVD-Untersuchungsausschuss. Er soll Aufklärungsarbeit leisten, obwohl er mit einem der Hauptbeschuldigten jahrelang engen Kontakt hatte. Jetzt wird der Untersuchungsausschuss kurz vor unserem heutigen Tage interessanter, weil er zur Konfliktzone zwischen ÖVP und FPÖ wird. In der Politikwissenschaft haben wir auch einen Begriff dafür, das nennt sich Blame Avoidance. Da geht es darum, wenn Regierungen machen sich Neues aus, wer für was die Schuld auf sich zieht und wer für was das Lob bekommen wird, das nachher in der medialen Berichterstattung kommt. Denn die FPÖ beginnt nun, die ÖVP zu kritisieren und die Schuld auf die ÖVP zu schieben und auch Werner Amann persönlich anzugreifen. Ja, der ist ja nicht neutral, der gefährdet auch noch den Untersuchungsausschuss, an dem die FPÖ jetzt ein Interesse gewonnen hat, weil der würde ja sie entlasten aus ihrer Perspektive. Dann titeln auch die Wiener Zeitung am 23. Oktober, U-Ausschuss wird zum Politikum, als ob es vorher kein Politikum gewesen wäre. Jetzt ist es auf einmal ein Politikum. Und die oberösterreichischen Nachrichten vom 23. Oktober, Bewährungsprobe für die türkisblaue Romanze. Eine Romanze. Also sie tun also so, als ob es bisher eine Liebesbeziehung zwischen Türkis und Blau gegeben hätte, als ob es nichts gegeben hätte, wo sie sich je kritisiert hätten gegenseitig. Gibt es ein paar Gegenbeispiele, wo sie sich schon vorher kritisiert haben. Da ging es mal um die Mindestsicherung, wie die geregelt werden soll und so Dinge. Aber der BVD-Untersuchungsausschuss, der ist titelblattwürdig. Jetzt wird es eine Bewährungsprobe für die türkisblaue Romanze. Am nächsten Tag, der 24. Oktober, beginnt die Tiroler Tageszeitung, titelt dann Volkspartei-Clubchef stellt sich hinter Amon. Und wenn ich den Titel lese, frage ich mich, ja, warum stellt er sich hinter Amon? Wenn ich die Tiroler Tageszeitung lese, habe ich vielleicht am Vortag nicht eben Wiener Zeitung oder Oberösterreichische Nachrichten gelesen. Also warum ist es jetzt wichtig, dass er sich hinter Werner Amon stellt? Und dann wird aber klar, dass Rosenkranz im ersten Absatz, also erst im kleinen Text danach, wird es klar, dass sie Werner, dass der Herr Rosenkranz von der FPÖ eben Werner Amon kritisiert hat. Nämlich, ja genau, sie haben keine genauen Framings hergenommen. So. Und die ganze Debatte ist sehr unübersichtlich. Ich habe jetzt nur eine gewisse Auswahl getroffen. Es gibt zahlreiche klärende Artikel, die unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Aussagen und eigentlich davon schon zeugen, dass dieses Thema sehr, sehr, sehr undurchsichtig ist. Und der Untersuchungsausschuss wird noch bis 18.09.2019 tagen. Also bis dahin sind Sitzungen angesetzt jetzt im Moment. Ja, danke.
Also wenn noch mehr Fragen hat. Du hast beschrieben, dass also so lauter einzelne Beispiele, wo du das Framing herausgegriffen hast. Hast du auch allgemeine Tendenzen bemerkt, wo man sagen kann, diese Quelle hat mehr oder weniger diesen Stil gezeigt und andere Quellen andere Stile? Also so generelle Tendenzen unterscheiden?
Ja, gibt es definitiv. Ich will jetzt nicht irgendwelche Medien wirklich beschuldigen, aber ein herausstechendes Beispiel war zum Beispiel, dass da gab es einen Artikel in Presse und Standard so mit einem Belastungszeuge, hat sehr viele Widersprüche gezeigt und so. Und die Kronenzeitung hat sich dann nur die negativen Dinge herausgenommen und ist nicht auf die widersprüchlichen Dinge eingegangen und hat so hingestellt, als ob die jetzt bewiesen wären. Das war zum Beispiel interessant. Also es gibt diese Tendenzen auch nicht nur von den Medien, sondern auch von den Politikerinnen und Politikern, wie der Kickl jetzt darum übergeht, dass er den Untersuchungsausschuss doch als besser darstellt und anscheinend sich dieser Konflikt zwischen FPÖ und ÖVP entwickelt.
Wenn ich gleich noch was fragen darf, anscheinend hindert mich niemand. Die Frage war jetzt, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Schlagzeilen anschaut, dass das so klassisch vom Schema her auch je nach Medium unterschiedlich stark, aber so dieses Klassische vom Clickbait ist. Das heißt, die Schlagzeilen werden absichtlich akzentuiert, die nicht hergegeben werden von den Infos, die dann hergegeben werden, also die dann drinstehen im Artikel selbst. Ich sehe das ja allgemein aus meiner Erfahrung heraus mit den Medien ein bisschen als Problem, dass da kein Verantwortungsgefühl für Informationserstattung gibt, sondern eigentlich nur noch darum geht, bin ich das Medium, das am meisten zum Kauf und zum Aufregen anregt?
Man sieht es auch bei weniger, das ist ein sehr politisches Thema, da hat man gesehen, dass die meisten Artikel wirklich von den Medien selbst recherchiert und geschrieben wurden. In anderen Themenbereichen ist es oft so, dass da halt die APA-Artikel übernommen werden, aber sie machen sich dann trotzdem fast immer die Mühe, dass sie zumindest die Überschrift des APA-Artikels abändern, je nachdem, was sie aussagen wollen dann. Meine Grundthese, wie ich glaube ich am Anfang auch schon gesagt habe, ist, dass es keine neutrale Sprache gibt von der Form her, aber natürlich der Vorwurf des Clickbaitings, den sehe ich auch berechtigt, ja.
Ja, ich würde gerne da einhaken. Also ich habe die ganze Geschichte nur sehr oberflächlich rezipiert. Ich stelle mir die Frage, hat man überhaupt eine Chance, dass sich ein halbwegs objektives Bild aus dem ganzen Schauspiel, so ich erlebe das irgendwie als ein sehr routiniertes Schauspiel von allen Seiten, ja, Und also ich finde die Materie eigentlich auch nicht besonders komplex, oder? Ich meine, da gibt es ein paar Dinge, um die es geht. Also im Vergleich zu zahlreichen anderen Skandalen, ja, die da jahrelang dahin gequält werden, ist das doch eine relativ simple Geschichte, oder?
Ich weiß gar nicht, ob sie so simpel ist, weil in diesem Gerichtsurteil zur Hausuntersuchung, bei dem die als überschießend auch wieder eine Metapher, bewertet wurde, ging es eben auch darum, dass Untersuchungen durchaus gerechtfertigt waren. Und die einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten versuchen eben irgendjemandem immer die Schuld zu geben und auch ihre eigenen politischen Positionen so durchzudrücken. Und ich bin durchaus der Meinung, dass das Thema komplex ist, vor allem es gibt auch viele Informationen, die noch nicht öffentlich sind, die man noch nicht herausgefunden hat. Was ist jetzt wirklich mit diesen rechtsextremistischen Datenträgern, was war da oben? Das ist zum Beispiel noch eine ungeklärte Frage. Und der Untersuchungsausschuss tagt ja auch nicht umsonst ein Jahr lang.
Ja, aber es gibt ja einige Dinge in den ganzen Vorgängen, da gibt es doch ein Regelwerk, ich weiß nicht, wo geklärt ist, wer ist überhaupt zuständig, wer darf das machen. Ich meine, das, für mich ist das ein einziges Sittenbild, ein österreichisches, ja. Ich weiß nicht, was da von allen Seiten alles schief geht. Ja,
ja, da gibt es ein Regelwerk, das nennt sich polizeiliches Staatssicherheitsgesetz, polizeiliches Staatsschutzgesetz, Entschuldigung. Und in Dingen, die darin nicht geregelt sind, nimmt man das Sicherheitspolizeigesetz her und dann gibt es noch das Ministeriengesetz, welcher Minister oder Ministerin zuständig ist, ja. Aber man weiß trotzdem nicht, wer eine Weisung dann gegeben hat. Darum auch dieses Hin- und Herspiel zwischen FPÖ und ÖVP, ist jetzt der Justizminister oder der Innenminister schuld.
Gibt es noch Fragen?
Erst kürzlich hat mir wieder eine Dame, die extra vorbeigekommen ist, ein bisschen was erzählt, ihre Erfahrung mit österreichischen Behörden und so weiter, dass öfter offenbar auch mit Dokumenten gearbeitet wird, die nicht korrekt gezeichnet wurden. Dementsprechend ist es dann schwierig festzustellen, wer ist eigentlich wofür verantwortlich. Deswegen frage ich mich, wenn es klare Prozeduren gibt, müsste ja nachvollziehbar sein, wer welche Entscheidung getroffen hat, weil sonst könnte die Entscheidung ja gar nie akzeptiert worden sein.
Ja, und weil anscheinend die nicht von Anfang an ehrlich waren, hat man den Untersuchungsausschuss eingesetzt, eben um zu klären, wer ist für die Hausdurchsuchung verantwortlich, wer hat die gestartet. Da gibt es dann die Berichte darüber, dass Druck vom Innenministerium eben auf die Staatsanwaltschaft gesetzt wurde, dass das schneller gehen soll, weil die Berichte aus Standard und Kurier von diesem Konvolut oder Dossier, wie es genannt wurde, stammen schon aus dem vorigen Jahr, da waren noch das war kurz nach der Wahl, glaube ich. Genau. Vor der Wahl? Okay. Also, die sind schon länger her, diese Berichte. Und dann ist das liegen gelassen worden. Eben damals haben Profil und Standard auch berichtet, dass da nicht so viel dahinter ist. Und dann ist jetzt, die Wiener Zeitung hat berichtet, am 17. Jänner haben dann hat dann der Innenminister bzw. sein Generalsekretär begonnen, auf die Staatsanwaltschaft darauf hinzuwirken, dass da ordentlich Untersuchungen angestellt werden. Und so ist es dann irgendwann auch zur Hausdurchsuchung gekommen mit dieser Vermittlung von Belastungszeuginnen und Zeugen etc.
Ja, danke für den Vortrag. Du hast am Anfang erwähnt, dass es 8000 Artikel gibt, ist das richtig? Mehr als 8000 zu dem Thema? Oder waren es 800?
Es waren 8000, ja.
8000, das ist eine ganz schöne Menge.
APA de facto sagt das. Und da habe ich Teletext-Sachen zum Beispiel rausgenommen.
Ja, und die Diskussion war jetzt sehr interessant. Also ich könnte mir vorstellen, es könnte sehr interessant sein, hier eine quantitative Textanalyse zu machen. Und all diese Dinge wie welche Medien haben welchen Bias, was die Wortwahl betrifft etc. und auch die zeitliche Auflösung sich anzuschauen. Ich glaube, da könnte man sehr schön sehen, was du jetzt qualitativ in deinem Vortrag gebracht hast, die einigen Beispiele, die Brechstange etc. und wie sich gewisses Vokabular da durch das Verfahren zieht, das quantitativ aufzubereiten und sich das im Detail anzuschauen. Ich glaube, das könnte sehr interessant sein.
Das denke ich auf jeden Fall auch, ja. Und es ist auch ein schönes Wechselspiel zwischen qualitativer und quantitativer Sozialwissenschaft, die mir gefällt an dem Beispiel.
Gut, gibt es hier noch Fragen? Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen geht es dann weiter mit unserem Programm um 12.30 Uhr. Einen schönen Abend, kommt noch gut nach Hause. Dankeschön.